herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Polycasts. Genauer gesagt unserer Reihe Polyverse. Bei mir ist die Lara. Hallo.
Guten Abend, hallo.
Hallo. Es sind wieder ein paar Dinge passiert, die uns ein bisschen aufgeregt haben, interessiert haben, die wir ganz spannend fanden. Und darüber wollen wir diesmal mit euch reden. Wir haben ja hoffentlich drei spannende Themen rausgesucht. Und mit dem ersten Thema fangen wir an. Die Lara war auf einer Fachkonferenz Digitale Spiele und Politik im Bundesministerium für Verkehr in Berlin. Lara, was ist denn da passiert?
Ja, das ist eine Eintageskonferenz gewesen, die übrigens auch komplett live auf Twitch übertragen wurde. Und da ging es um das Thema, können oder wie schaffen es digitale Spiele der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Also so ein bisschen Konfliktthemen, Konsumthemen, Kontrollthemen. Zum Beispiel war auch das Thema Rundfunklizenz für Streamer dabei. War aber nur ein kleiner Teil. Also das Programm ging von morgens um 11 bis abends um 18 Uhr mit kurzen Pausen dazwischen. Und es waren verschiedene Aspekte oder Themenkomplexe, nachdem am Anfang erstmal Professor Dr. Linda Breitlauch, die man vielleicht kennt, die auch schon viel durch die Öffentlichkeit getingelt ist, hat eine Keynote gehalten zum Thema digitale Spiele und Gesellschaft. Dann hat der Wojciech Sedlak von This War of Mine gesprochen und hat erzählt, wie
11-Bit.
Genau, wie sie dazu kamen, was sie sich dabei gedacht haben, was die Herausforderung war und wie sie versucht haben, das umzusetzen. Danach gab es direkt noch ein Panel mit drei Personen zum Thema Konflikt, Konsum, Kontrolle. Das war okay. Nach der Mittagspause ging es weiter mit eben diesem ganzen Rundfunklizenzthema, mit einem Pro- und einem Kontra-Vortrag. Einmal von einem Rechtsprofessor, der gesagt hat, die Lizenzpflicht für Rundfunk im Internet, also Streamen, ist verfassungswidrig und verstößt gegen das Grundgesetz. Und auf der anderen Seite dann eine Vertreterin von der Landesmedienanstalt, ich glaube Nordrhein-Westfalen ist es, weil da sind die gerade zuständig dafür. Danach haben die zwei mit noch zwei anderen, nämlich der Petra Fröhlich von der Gameswirtschaft und dem Michael Hänisch, glaube ich, haben sie noch darüber diskutiert nach diesen Vorträgen. Dann gab es eine Art Live-Podcast von drei Wissenschaftlern, Game Studies-Wissenschaftler, die sich aus verschiedenen Ebenen, Aspekten und Disziplinen mit dem Thema Gaming befassen. Einer war Mediziner, einer war Historiker und der dritte war, glaube ich, Sozialwissenschaftler. Das war sehr unterhaltsam, wie die halt versucht haben, so diese wissenschaftlichen Theorien und Ansätze auf die Spiele zu projizieren, beziehungsweise da, wie die da im Austausch sind, was man da machen kann, ohne einfach nur diese rein psychologischen Studien, die ja immer gefasst werden, was machen Spiele eigentlich mit uns und was machen wir mit Spiele, sondern halt eher die Inhalte anzugucken. Und das dritte ging dann tatsächlich um das große Thema Politik in Spielen. Geht das eigentlich? Wie geht das? Und da gab es drei kurze Einführungsvorträge. Einmal von Moritz Zumbühl, der Cloud Chasers und First Strike verantwortet hat. Dann Philomena Schwab, die mit Niche eine Art genetischen Simulator gebastelt hat. Und Melanie Taylor, die zu Orwell was gesagt hat. Und danach haben die auch noch mal ein bisschen zusammen in einem Panel Frage und Antwort und diskussionsmäßig gestanden. Und am Ende gab es noch mal eine Abschlussrunde, wo fast alle noch mal auf der Bühne waren und mal frei aus dem Publikum und aus dem Chat Fragen stellen konnte. Das war so der grobe Ablauf.
Ja. War das denn lohnend? Das klingt jetzt wie so ein buntes Programm. Ich finde es ein bisschen viel für einen Tag.
Ja, definitiv.
Das hätte man auch auf eine Woche schieben können oder zumindest auf ein verlängertes Wochenende.
Ja.
Hat es dir was gebracht? Gab es da Sachen, wo du sagst, das hatte ich noch nicht gewusst, das war jetzt was Neues für mich? Oder wurden da, wie es da leider oft so ist bei so Fachkonferenzen, einfach nur das wiederholt, was eigentlich jeder schon wusste?
Ja, also es ist, also erstmal ja, es war echt viel für einen Tag. Aber es ist nicht zu viel gewesen, weil die Sachen an sich hatten halbwegs genügend Zeit, sich auch zu entfalten, ohne dass man so irgendwie durchhetzen musste. Das Problem ist halt genau dasselbe wie bei dem Gamescom-Kongress, der ja auch nur einen Tag geht und ein ähnliches Programm beziehungsweise noch ein viel größeres hat, weil da ja meistens noch Talks gleichzeitig stattfinden zu unterschiedlichen Disziplinen der Wissenschaft, dass du wirklich du kriegst so viel Input, dass es schwierig ist, für den ganzen Tag zu folgen. Das Gute ist halt, dadurch, dass es auf Twitch lief, die Videos davon, die Aufzeichnungen sind frei auf Twitch abrufbar. Die Links werden wir auch bereitstellen im Blogpost. Dann könnt ihr euch die komplette Konferenz einfach anhören und anschauen. Und das ist natürlich schon ein Vorteil, weil dann kann man Dinge, die man so ein bisschen spannend gefunden hat, aber vielleicht in dem Moment nicht mitdenken konnte, nochmal Revue passieren lassen. Es gab einige Sachen, wo ich sage, okay, das hat schon durchaus neue Anreize, gerade die letzten drei, dieses mit dem Politik und Spiele, da gab es interessante Einblicke in die Spieleentwicklung, abseits vom Technischen einfach mal, also wirklich so konzeptionell.
Ja, dann kannst du da Beispiele nennen, wie das da?
Ja, also zum Beispiel war es interessant zu hören, dass diese Themenwahl ganz bewusst auch da war. Also die haben nie gesagt, okay, wir machen irgendein Spiel und dann kam das Thema dazu, nachdem sie die Mechanik hatten, sondern die wollten alle von Anfang an, in Anführungsstrichen, ernsthafte Spiele machen, aber eben Spiele. Also der Moritz Zumbühl von Cloud Chasers und First Strike hat zum Beispiel ganz explizit gesagt, ein Spiel, das keinen Spaß macht, ist kein Spiel, sondern ein Simulator oder, wenn es ein Spiel ist, dann ein sehr schlechtes Spiel. Das finde ich zum Beispiel eine interessante These, weil da kann man ja durchaus drüber diskutieren. Er meinte natürlich dann auf Nachfrage Spaß jetzt im Sinne von, oder die anderen meinten auch, Spaß jetzt nicht im Sinne von Hahaha-Unterhaltung, sondern eben irgendwie, dass es dich mitreißt, dass es spannend ist, dass es irgendwas mit dir macht. Das ist Spielspaß ist ja mehr als nur Spaß im klassischen Sinne.
Ne? Ja, also er war der Meinung, dass ein Serious Game sowas so Bertolt Brecht-mäßig, sag ich mal, dass das dann wirklich nur diesen Lerneffekt haben soll, beziehungsweise dass ein Spiel, das diesen Lerneffekt hat, das kann man nicht als Spiel, das macht keinen Spaß. Ist es dann ein schlechtes Spiel? Sollte man das dann nicht machen?
Also so ungefähr, ja. Also es ist, wenn ein Spiel eben, also sowas wie der Landwirtschaftssimulator, ist für ihn halt kein Spiel, weil da ist ja nichts drin außer diese Simulation. Oder ist es für ihn eben ein schlechtes Spiel, weil es eben nichts über die Simulation hinaus macht. Ein gutes Spiel oder ein richtiges Spiel macht für ihn aus, dass auch irgendwas dabei mit dir passiert, dass man in irgendeiner Art und Weise zur Reflexion über das, was man da macht, anregt und es nicht einfach nur macht.
Und ja, das muss ich ja nicht widersprechen. Also, wenn ich jetzt mal so ganz, also ich kann ja ein Spiel, nennen wir jetzt Orwell, nennen wir Bioshock oder irgend sowas, ja. Das ist ja ein Spiel, das einerseits als Spiel funktioniert und andererseits halt auch mich anregt, über was nachzudenken.
Ja.
Also, aber nee, ich verstehe jetzt seine Haltung nicht. War das jetzt eher so einer, der gesagt hat, lieber ein Spiel soll nur ein Spiel sein?
Nee,
oder?
Im Gegenteil. Aber er meint, ein Spiel mit einer ernsthaften, ich sag jetzt mal ganz, ganz plakativ, ein Spiel mit einer Message. Und das heißt jetzt nicht, dass man irgendjemandem was aufdrücken soll, aber ein Spiel, das irgendeine Art von Aussage, irgendwas transportieren möchte. Sagen wir es mal so, ein Spiel, das irgendwas transportieren möchte, muss auch Spaß machen. Sonst funktioniert es nicht. Er geht da so ein bisschen auf die Ludologen zurück, ne? Diese Spieltheorie. Wir lernen durch Spiel. Das sieht man ja auch in der Tierwelt, ne? Die Nachwuchs von Tieren, egal welche Art, lernen ihre Überlebensweisen durch Spielen miteinander, mit anderem und so weiter. Und das meint er halt auch. Ein Spiel, das keinen Spaß macht, da lernt man nichts. Weil es einfach.
Okay, jetzt habe ich es kapiert. Ja. Und die anderen, jetzt Orwell, wie standen die dazu? Haben die dann, weil Orwell ist ja eine ganz andere Nummer, ja? Also Orwell ist ja, wo du deutlich von Anfang an merkst, dass es geht hier um was sehr Ernstes. Es ist so im Geiste von Papers, Please, sag ich mal so im weitesten Sinne. Ja? Wie standen die dazu? Oder wie hast du gesagt?
Melanie Taylor, okay. Lead Design, glaube ich, ist die gewesen. Ja, die sehen das sehr ähnlich. Also sie hat es jetzt nicht genauso formuliert, aber sie hat zum Beispiel gesagt, also sie bezeichnen das ja als Privacy Invasion Thriller, das Spiel, und legen halt sehr viel Wert auf dieses narrative Element. Das merkt man ja auch, wenn man das Spiel spielt. Ne? Das hat ja von der Mechanik jetzt nicht so viel Abwechslung oder coole Movements und Action zu bieten, sondern das funktioniert halt in erster Linie über die Story. Und sie meinte halt auch, es war ihnen wichtig, dass das Spiel selber jetzt keine Lösung vorgibt oder nicht mit dem moralischen Zeigefinger oder so sagt oder genau das Gegenteil sagt halt, Überwachung ist wichtig oder Überwachung ist immer scheiße, sondern dass es eine Anleitung zur Reflexion ist, hat sie gemeint. Also ihnen war wichtig, dass man danach über dieses Thema nachdenkt.
Ja, sind Sie zufrieden mit dem? Also, was da rausgekommen ist, ja, immer so ein bisschen so Anspruch und Wirklichkeit am Ende. Sie haben jetzt dieses Spiel entwickelt, haben das ja, also ich finde das sehr gut, sehr interessant, das ganze Spiel, aber sind Sie auch damit zufrieden? Hat sie da irgendwas gesagt, wo sie sagt, ja, wir haben genau das erreicht, was wir erreichen wollen?
Naja, so hat sie es natürlich nicht gesagt, aber ich hatte den Eindruck von der, also sie ist, glaube ich, von der Rezeption her schon sehr zufrieden gewesen. Witzigerweise, die haben ja beim Deutschen Computerspielepreis auch was gewonnen. Und zwar, ich glaube, Best Serious Game. Sie meinte, das ist witzig, weil sie sehen das nicht als Serious Game, sich selbst. Und deswegen war das für sie so ein bisschen seltsam, dann diesen Preis zu bekommen.
Also man, wie unterscheidet sie denn zu Serious Game?
Ja, wahrscheinlich eher genau das, was der Zumbühl halt vorher auch gemeint hat, diese trockenen Simulationen eher, die keinen Spielspaß haben, weil sie halt gesagt hat, naja, wir erzählen ja eine Geschichte in erster Linie. Wahrscheinlich, also die haben dann versucht, was ist eigentlich ein Serious Game und was nicht, und da taten sie sich alle schwer, eine Definition zu finden. Das Witzige ist, dass halt fast, also ich glaube, alle drei haben gesagt, naja, mein Spiel ist eigentlich kein Serious Game, obwohl sie halt eigentlich vom wörtlichen Übersetzten schon ernsthafte Spiele sind, meiner Meinung nach.
Ja, das ist mit den Serious Games. Ich habe mich mal vor ein paar Jahren ein bisschen damit beschäftigt. Mit den Serious Games, die werden, also als Serious Game bezeichnet man in erster Linie ja Spiele, die wirklich konkret eine Anleitung zum Lernen sind. Ja. Also Spiele, die eingesetzt werden, es gibt verschiedene, ich glaube Siemens hat mal relativ erfolgreich, sage ich mal, eine Simulation gehabt, wo man so Technologien einsetzen musste. Das war dann eine Fabrik bauen oder sowas. Es gibt so Serious Games, wo du so ein Bewerbungsverfahren nachstellen kannst, in ganz einfachen Schritten. Da gibt es unterschiedliche, also das ist das, was man klassisch unter Serious Game versteht. Also ein Spiel, wo man wirklich lernen.
Wobei genau soll. Das ist, glaube ich, heutzutage nochmal begrifflich getrennt worden. Es gibt ja mittlerweile Educational Games. Und ich glaube, das fällt dann eher in die Richtung. Also vielleicht ist es auch gut so, dass man, ich weiß auch, dass man das klassisch genauso nennt, diese Lernspiele, wie man es vielleicht auf Deutsch auch ganz platt übersetzen kann. Aber
Edutainment.
Ja, oder so, ne? Aber das Wort Education steckt da ja eher, ist ja eher das, was darin, also das Lernen und Lehren und nicht das Serious im Sinne von ernsthaft. Aber die Frage ist halt, ob man diese Begrifflichkeit überhaupt braucht. Also muss man das dann irgendwie genremäßig erfassen, ob jetzt Orwell ein Serious Game ist oder nicht? Es ist halt ein Thriller. Oder die anderen beiden sind halt Adventure zum Beispiel. Also das eine ist ein Adventure, das andere ist ein, ich weiß nicht, wie man das eigentlich nennt, sowas wie Spore und so. Pokémon-Züchtspiele, wie nennt man denn das?
Also Pokémon ist ein Rollenspiel.
Und,
ein ganz klassisches
Rollenspiel.
Spore ist halt so ein Hybrid, der ist ja mehreres. Also Spore fängt ja an quasi wie ein Geschicklichkeitsspiel, wird dann zum Rollenspiel und am Ende zum Strategiespiel.
Okay, weil also Niche ist halt so ein bisschen wie eine Mischung aus beiden, aber man hat nicht so viel Einfluss drauf. Also du hast halt Tiere und dann fummelst du in der Genetik rum und schaust, dass du versuchst, irgendwie die richtigen Varianten dieser Spezies miteinander zu kreuzen, damit überlebensfähigere Nachkommen für Wind und Wetter kommen. Und das siehst du dann halt. Also es ist halt, es ist aber nicht nur ein langweiliger Simulator, sondern eben halt ein Spiel.
Ja, ich glaube, das Problem, was du grundsätzlich mit diesen Serious Games oder beziehungsweise meinst du jetzt, was man damit meint, Serious jetzt nur als Lernen oder ein ernsthaftes Spiel mit einem ernsthaften Thema, da kann man natürlich sagen, jede Geschichte, die erzählt wird, hat einen ernsten Kern.
Naja, also ist Pokémon jetzt ein Serious Game? Ich würde sagen, nein, aber ist Spec Ops The Line ein Serious Game?
Nein, Serious Game nicht, aber es hat einen ernsten Hintergrund, also es ist eine ernste Botschaft, ja, es ist ein ernsten Kern, jede Geschichte, die erzählt wird.
Ja, außer es ist eine Comedy.
Nee. Comedy nicht. Wenn du zum Beispiel Nackte Kanone nimmst, da ist Korruption, unfähiger Polizeiapparat, Selbstjustiz, Terrorismus. Das ist, du hast immer einen ernsten Kern drin. Aber was
Naja,
ich, ne Moment,
ja,
was ich
okay.
jetzt aber damit sagen wollte, ist, ob man das dann gleich als Serious Game nennen muss, wenn es einen ernsten eine ernste Basis hat, ja. Also das ist für mich eine Grundvoraussetzung, um eine Geschichte auch, um mich da näher mit zu beschäftigen, dass ich überhaupt das Interesse habe, warum gucke ich mir das jetzt an, wenn das jetzt einfach nur, ich sag mal, nur Rumgeballer ist, ohne irgendeinen Sinn und Verstand, ich sag mal House of the Dead oder sowas, ja, als Spiel, ja. Da kann ich zwar jetzt so sehen, diese Horroreffekte, aber als spielerisch oder inhaltlich ist es für mich total banal, ja. Und wenn jetzt so ein Spiel wie Bioshock, Spec Ops, so eine Antikriegsbotschaft. Ich weiß, der Begriff Antikrieg ist ein bisschen schwierig, ob es das überhaupt gibt, aber die meisten verbinden es halt jetzt damit, wenn das so eine ernste Botschaft hat oder sowas, dass du, also ob man das dann gleich als Serious Game oder ob es einfach ein Spiel ist, das man einfach akzeptieren muss, auch bei den Kritikern, dass ein Spiel ernste Hintergründe haben darf, ernste Botschaften und ernste Themen behandeln darf, das muss ja nicht heißen, dass es dann keinen Spaß macht.
Nö, klar,
Also
aber
Spaß, Moment, Spaß, dass es dich nicht bewegt, dass
ja.
es dich nicht mitnimmt. Das Spaß, Spielspaß ist wirklich so ein Begriff, den man ja dehnen kann ohne Ende. Ist es jetzt wirklich was, wo nur unterhaltsam oder ist etwas, was mich bewegt, was mich emotional mitnimmt?
Ja. Ja,
Also
oder so Spiele wie die Souls-Reihe, machen die denn Spaß oder sind die halt einfach nur fordernd? Also ist das.
die Souls-Reihe, das ist was. Die Souls-Reihe, die hat schon sehr düster, melancholisch und das ist schwierig zu beantworten, ob den Kern von den Souls-Spielen. Dieses Fordernde, das ist oft ein Fehler, der begangen wird bei den Dark Souls-Spielen, dass man sagt, naja, die sind halt schwierig. Und das ist das, was mich reizt. Ich will das schwierigste Spiel. Ich glaube, wenn du mal so Leute befragst, die sich jetzt die ganzen Souls-Spiele durchgezockt haben, und das sind immer so um die 100 Stunden,
Ja.
die man mit den Spielen beschäftigt. Du beschäftigst dich nicht nur 100 Stunden damit, weil das einfach nur schwer ist. Du beschäftigst dich damit, weil da bestimmte Themen oder Motive oder Figuren drin sind, die dich irgendwo bewegen, deren Schicksal dich bewegt. Gerade, also wenn du jetzt zum Beispiel Bloodborne nimmst, ich glaube, wir hatten da schon mal drüber. Ich nehme das jetzt immer ganz gern, weil Bloodborne ist jetzt bei mir noch relativ frisch. Da sind halt so Nebenepisoden drin, in dieser, die du entdecken musst, die du herausfinden musst, warum es da Konflikte gab mit den beiden NPCs und so weiter. Da geht es auch um Standesdenken, da sind schon
Gut, aber
sehr
ich meinte jetzt
ernste Themen mit
explizit
drin.
die Souls-Spiele und ich habe in meinem Freundeskreis viele Leute, die das spielen und die das halt auch wirklich exzessiv spielen, die die Spiele mit dreimal New Game Triple Plus durchgespielt haben und viele 100 Stunden reingestellt haben und die spielen das wirklich nur, weil sie einfach sagen, die Mechanik ist so geil. Also es ist einfach ein perfekt ausgelegtes, vom Gameplay her gemachtes Spiel. Und deswegen können sie das auch einfach 100 Mal machen und ich werde mir alle 100 Teile holen, weil ein perfektes Spiel ist perfekt. Da brauche ich keine Innovation. Da brauche ich auch keine Story und so weiter. Also es gibt, glaube ich schon, da unterschätzt du vielleicht auch die Fanbase oder überschätzt du die Fanbase, je nachdem, wie man es betrachten will von Souls. Aber darum ging es mir eigentlich gar nicht. Mir ging es ja um den Begriff Spielspaß. Also, es geht halt schon, und da kann man auch als Vergleich jetzt die ersten Super Mario-Spiele spielen, die ja hatten ja auch von der Story jetzt nicht wahnsinnig groß ausgefeilte Stories, ne?
Da könnte man jetzt auch über das Thema noch ein bisschen diskutieren, weil Super Mario ist halt der Klempner, der dann die Prinzessin
Ja, genau, aber
kriegt,
das
ja.
ist ja, das ist, da ist ja keine große Story ausgelegt, ne? Die Prinzessin wird gekidnappt und er will sich befreien und befreit sie am Ende. Aber da passiert ja mit dem Charakter passiert nichts. Man erfährt nichts über den Klempner, über die Prinzessin oder den Bösewicht. Man spielt Mario nicht wegen der Story. Das kann mir keiner
Nee,
erzählen.
nee, nein,
Und
nein, nein,
trotzdem
nein.
ist es ja eines der beliebtesten und für meiner Meinung nach natürlich auch immer noch besten Spiele, die es gibt, weil es einfach so ein zugängliches Spiel ist, was aber dann über die Zeit hinweg durchaus auch sehr anspruchsvoll werden kann. Und das ist ja auch Spielspaß. Aber wir sind jetzt so ein bisschen abgekommen vom Thema. Es ging ja auch um die Implementierung von gesellschaftskritischen, politischen Themen. Also gerade der Titel First Strike, der bezieht sich nämlich auf den Kalten Krieg bzw. Nuklearwaffen. Also da bist du eben in der Position, dass du auf jederzeit auf den Knopf drücken kannst. Und es ist quasi so eine Art Spiel, wo du mit anderen Mächten austarieren musst, ob du drauf drückst oder nicht. Und wie es dann jeweils entwickelt. Also das ist, man könnte sagen, es ist eine kalte Kriegssimulation, aber wenn man jetzt nach dem Zumbul geht, ist es eben keine Simulation, weil ja auch Spielspaß irgendwo drin steckt. Ich habe das leider selber noch nicht. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich kann es dir nicht beantworten, wie es ist.
Deswegen wollte ich jetzt fragen, wie weit sich das jetzt mit DEFCON überschneidet. Kennst du DEFCON?
Ja, das kenne ich. Aber ich dir nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass er daran interessiert war zu sehen, wie das weltweit ankommt. Und tatsächlich ist das Spiel zum Beispiel in China verboten und trotzdem spielen es dort zehntausende Menschen. Und das fand er zum Beispiel einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, dass Spiele einfach auch global agieren. Anders als alle anderen Medien mehr oder weniger. Das sagt er. Also ist nicht meine These, aber er sagt, warum das Spiel sich so sehr oder Games sich so sehr dafür eignen, solche wichtigen Themen anzusprechen und auch politische Diskurse darzustellen, weil sie einfach einen globalen Feedbackraum schaffen können, wo Leute gleichzeitig über dasselbe Thema reden. Und er meint halt, das können sie besser als andere Medien, weil man auch sofort die Reaktion hat und der Spieler oder die Spielenden selber ja die Entscheidung treffen kann, was du ja bei anderen Medien in der Regel nicht kannst. Also bei Büchern oder Filmen bist du ja passiver Rezipient und bei Spielen kannst du halt selber entscheiden, wie du dich verhältst. Immer natürlich in einem vorgegebenen Rahmen, das ist auch klar. Aber also er hat halt die These aufgestellt, dass Games diesen globalen Feedbackraum haben und das einzigartig ist.
Also da könnte man jetzt auch lange drüber diskutieren, weil es gibt halt auch Spiele, die funktionieren nur in Japan oder im asiatischen Markt und nicht im Westen oder haben im Westen Schwierigkeiten.
Klar, also er bezieht sich jetzt nicht auf jedes Spiel, das es dort gibt, sondern er sagt aber, man kann, wenn man das Spiel so konzipiert, man kann es halt mit anderen Medien nicht so machen. Das war ja seine These. Wenn man kann ein Game so konzipieren und so aufbauen, dass es eben global funktioniert und global eine Art Reflexion auslöst über dieses Thema. Also dieses, wie jetzt bei First Strike, eben Kaltes Krieg und Nuklearwaffen. Das zweite Spiel, was die gemacht haben, die Blindflug heißen die übrigens, die Studios. Das heißt Cloud Chasers, Entschuldigung. Und da geht es um die Flüchtlingskrise. Und da ist es eher wiederum eher mit so einer narrativen Metapher. Da geht es um zwei Menschen, glaube ich, die durch die Wüste fliehen. Und es gibt halt eine Gruppe, die sich in die Wolken zurückgezogen haben. So ein bisschen wie bei Elysium, sage ich mal, der Film. Da ist es natürlich so, dass da hat er ganz offen zugegeben, er hat sich nicht getraut, die Flüchtlingskrise akut genauso darzustellen, wie sie eben aktuell ist. Also er hat sich getraut, ein Spiel über syrische Flüchtlinge zu machen oder afghanische Flüchtlinge, sondern er hat es halt in diese Metapher gesteckt. Und er meinte auf die Frage des Moderators, ob er das heute nochmal so machen würde, er meinte, es ist super schwierig, das zu beantworten, aber er glaubt nicht. Er glaubt, es wäre mehr als nötig, dass man eben diese Metapher weglässt und das doch sehr deutlich zeigt. Aber, und das ist ja auch so ein bisschen das, wenn wir nochmal den Schritt zurückgehen zu dem Vortrag, den der Wojciech Szetlak zu This War of Mine gemacht hat. Der hat auch gesagt, es ist die haben das ja so entwickelt, dass sie mit tatsächlichen Kriegsüberlebenden gesprochen haben und Tagebücher gelesen und all dieses. Die haben also wirklich sich an realen Dingen orientiert und einfach dieses Gefühl, wie es Zivilisten geht, weil man eben den Krieg sonst immer nur aus der Richtung oder aus der Sicht eines Soldaten sieht oder der Kriegsführung, wenn man jetzt von so Taktik-Strategiespielen ausgeht. Und der hat halt auch gesagt, das ist ganz wichtig, dass es solche Spiele gibt. Du hast ja jetzt schon gemerkt, in dem bisschen, was wir jetzt so angetastet haben, was ich erzählt habe, da könnte man über fast jedes kleine bisschen stundenlang selber reden. Und allein deswegen war diese Konferenz, glaube ich, auch
viel zu kurz.
Ja, aber unglaublich, unglaublich wichtig, um zu zeigen, hey, Games können das halt wirklich und es gibt viel Potenzial und man kann da immer wieder drüber reden. Ich glaube, alle, die da mit teilgenommen haben, haben da auch was mitgenommen. Und deswegen kann ich auch nur jedem raten, guckt euch doch mal, guckt nur in die Videos rein und schaut euch vielleicht den einen oder anderen Talk oder die eine oder andere Diskussionsrunde an, da könnt ihr bestimmt was mitnehmen. Schade fand ich halt, dass der Twitch-Chat dann doch sehr, ja, ich nenne es mal präpubertär mit den meisten Themen umgegangen sind. Also erstmal, in erster Linie war es so, dass fast 90% der Leute, die da irgendwas erzählt haben auf dem Panel, auf der Bühne, wurden immer sofort die Kompetenz abgesprochen, ne? Ja, die haben ja gar keine Ahnung, wovon sie reden. Frag die doch lieber erstmal, was sie überhaupt gerade spielen und solche Sachen.
Ja, war das denn so kritisch? Also alles, was du jetzt erzählt hast, fand ich doch jetzt eigentlich, das hat doch gar, haben die da auch auf Call of Duty und Co. rumgehackt? Nö, oder Battlefield? Nicht wirklich. Aber warum denn diese Reaktion? Weil es geht doch um eine ganz andere.
Ja, also natürlich, ja. Also, ich denke mal, dass da viele sich überhaupt gar nicht drauf eingelassen haben und sofort gedacht haben, oh, die wollen uns unseren Spielspaß wegnehmen. Viele haben auch bei dem Thema, was wir gerade so ein bisschen angesprochen haben, das ist so die letzte große Themenspektrum, haben gesagt, Spiele müssen sonst nur Spaß machen und sonst nichts. Ich habe gemerkt, dass da schon ein Bruch zu den Konferenzteilnehmern da waren, die doch eher das Ganze offen positiv mit beeinflusst haben. Es kamen viele interessante Anmerkungen und Fragen aus dem Publikum. Aus dem Twitch-Chat kam leider relativ wenig Fruchtbares. Ich schätze mal, dass das einfach nicht das richtige Klientel war. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass eben generell auf Twitch das Publikum anders ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und das vielleicht auch von der Tageszeit und dem Wochentag, es war ja unter der Woche von 11 bis 18 Uhr. Naja, also ich sag mal, der normal arbeitende Mensch hat jetzt da auch nicht unbedingt Zeit dafür.
Nee, das waren so die Schüler und was weiß ich. Oder anders ausgedrückt, typisch Gamer.
Ja.
Typisch Gamer kommt uns, das passt jetzt, wir kommen jetzt von der mit der Frage. Können Spiele ernste Themen behandeln? Dürfen Spiele ernste Themen wie Gesellschaftskritik, Religion behandeln? Zu einem anderen Thema, das damit zusammenhängt. Und zwar hat Ubisoft vor ein paar Tagen Far Cry 5 angekündigt. Jetzt könnte man sagen, naja, okay, Far Cry 5, so ein Typ rennt durch den Open World, muss ein paar Türme hochklettern und gut ist. Nee, Far Cry 5 macht diesmal ein bisschen anders. Also es gibt schon Verbindungen zu den Spielen davor, aber diesmal spielt Far Cry 5 in Montana heute in der Gegenwart und es geht um einen religiösen Kult weißer Männer, sage ich mal, gegen die du als Polizist, so wie ich es bisher so vernommen habe, vorgehst. Wobei das Spiel ist im Koop spielbar, es gibt anscheinend mehrere spielbare Charaktere. Was und wie das jetzt im Einzelnen sein wird, wissen wir noch nicht genau. Man kann davon ausgehen, dass das Spielprinzip tatsächlich irgendwie wieder mit Türmen hochklettern oder sowas, diese Verubisoftung mit einhergeht. Aber das Szenario ist sehr brisant. Es ist sehr aktuell. Die Entwickler selbst haben ja recherchiert, haben sich mit Leuten getroffen, die sogenannten Preppers, Kult kann man nicht sagen, das sind Leute, die sich halt auf den Weltuntergang oder auf Katastrophen vorbereiten. Sie lassen sich inspirieren von religiösen Kulten, die in Montana da unterwegs sind. Die Montana Freeman ist da ein Stichwort. Aber das ganze Thema, so interessant es für uns vielleicht klingen mag, das ist ein paar Leuten in den USA aufgestoßen. Angeblich, sage ich mal dazu. Und die haben eine Petition gestartet, dass doch gefälligst die Ubisoft das jetzt ganz schnell ändern soll, weil sie haben was dagegen. Eine Petition ist schon eine harte Nummer, da könnte man sagen, typisch Gamer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn das tatsächlich eine Petition, wollte jetzt auch gerade Spedition sagen. Spedition wäre auch witzig gewesen. Stell dir mal vor, sie hätten eine Spedition gegen Ubisoft gegründet. Nee, also so eine Petition, wenn sie denn echt ist, ist natürlich schon leider so ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass ein nicht zu verachtende Anteil der Gamer-Menschen dort draußen oder spielenden Menschen dort draußen, ja, leider nicht so ganz cool drauf ist. Also, ich meine, ich will jetzt, es wäre jetzt zu einfach zu sagen, dass ein Großteil der amerikanischen Gamer-Bros religiöse Fanatiker und Extremisten sind. Soweit sollte man, glaube ich, nicht gehen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Petition echt ist und sich dann davon so viele auch angepisst gefühlt haben, um diese Petition zu unterschreiben, dann muss man sich ja doch fragen, warum sind die davon so angepisst? Also, ja,
also ich würde ganz kurz mal zu den Fakten, also es sind knapp 2000 Unterstützer dieser Petition da und nur mal so eins, zwei Zitate davon, jetzt gleich aus dem ersten Absatz. Far Cry 5 is an insult to your fanbase, the Americans who make up the majority of your customers, and it's time you woke up to the fact. Change this or cancel it. Das ist so der Tenor, der durch den ganzen Artikel geht. Man soll das jetzt gefälligst enden. Also wir change the villains, alter the villains. Die sollen nicht mehr American Christians sein, sondern das sollen auch mal ein paar andere Rassen sein. Klingt jetzt alles so ein bisschen, als hätte man das aus so einem Reddit-Forum so rausgepostet und da reingepackt. Ja. Und das ist so der Punkt. Und ich muss dazu sagen, also ich persönlich halte das für ein Fake. Ja, also für mich ist das zu sehr, ich hake jetzt mal die ganzen Gamergate-Themen ab, ja, und pack die da rein, erfülle vollkommen dieses Klischee von dem Gamer. Ich muss dazu sagen, also das wurde bei mir in die Timeline von, ich will da mich nicht mit selbst mit schmücken, aber von dem PR-Manager von Calypso, Bernd Bärheide, der hat das bei mir in die Timeline reingespült und der hat auch gleich gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch Ubisoft, so macht man Skandal, so macht man PR und so weiter. Ich glaube halt auch, das ist jetzt einfach eine PR Aktion, wobei das Schlimme daran ist, es ist ja ein wahrer Kern dran.
Wahrer Kern inwiefern?
Ja, es ist diese wenn ich habe ja gesagt, das hätte man einfach das aus irgendeinem Reddit
Forum so, die Menschen
da reingepostet.
Ja, es ist also, durchaus es ist ja, möglich,
die,
dass es
die erfinden ja nichts, ja, 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 die erfinden ja nichts und bringen das da rein. Und das ist halt sehr komisch, dass es
und, auf der anderen Seite finde ich, also ich finde, falls es PR ist, ist es jetzt nicht verwerflich oder so. Sondern ich finde es auf der anderen Seite eigentlich gut, dass sie da so den ersten Schritt machen, weil sie, ich meine, eins ist, es war ihnen sicher klar, dass sie, wenn sie das Thema der White Supremacist American Extremists als Villains nehmen, als Thema nehmen, als Bösewichte, war ihnen sicherlich von Anfang an klar, das wird irgendeine Art von Backlash auch provozieren. Und warum das nicht direkt proaktiv ausnutzen und direkt selber das noch ein bisschen anheizen. Also finde ich eigentlich jetzt nicht schlimm, muss ich sagen. Oder? Findest du es schlimm?
Wie?
Wenn jetzt, dass jetzt Ubisoft, oder falls jetzt es das stimmt, dass Ubisoft selber diese Petition rausgebracht hat.
Nee, also ich finde jetzt als PR-Move, als PR-Stunt finde ich das gelungen. Ich meine, ich irgendwie hoffe ich ja, dass es das ist, ja. Weil wenn das jetzt wirklich jetzt echte Gamer oder echte Fans geschrieben haben, wäre das, ich meine, da gibt es ja jetzt noch ein Update dazu, wo jetzt einer genau darauf eingeht und sagt, ja, also ihr denkt jetzt bloß, dass das hier ein Fake ist, von wegen ihr Social Justice Warriors und so weiter, ja, von wegen. Das ist mir halt alles zu sehr, ja, on the nose.
Ich glaube eher, dass du, dass, was doch dort drunter liegt, ist, dass wir beide so ein bisschen hoffen, dass es ein Fake ist, weil die Alternative wäre halt erschreckend. Ne? Also das ist, was heißt erschreckend? Nicht unbedingt erschreckend, das sondern eher
ja,
schlimm.
Ich hoffe ja,
ja, ja, genau. Ich hoffe auch, dass es ein Fake ist, weil ich dir da auch recht gebe, wenn man sich die Alternative vorstellt, nämlich, dass es wirklich Leute gibt, die so denken und die dann auch noch so handeln, dann ist das natürlich schon, ist ja auch für uns irgendwie so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, weil wir ja auch Gamer sind. Was heißt, wir sind auch Gamer? Wir sind ja die Gamer. Das sind ja nicht die Gamer. Die Gamergater und die 4chan-Hate-Speecher und die Trolle und die Leute, die sowas gut finden. Das ist ja nicht das, was die Gamerschaft auszeichnet. Das ist diese laute, schrille Minderheit, von der man manchmal redet. Aber in dem Fall halt wirklich und auch negativ. Das ist ja nicht der große Teil der spielenden Menschen. Ich finde das ja eigentlich super. Oder ist es ihnen egal? Aber es ist auf jeden Fall nur ein kleiner Anteil. Und dementsprechend ist es für uns ja schlimm, wenn sowas dann wieder Wellen schlägt, weil dann wieder die Mainstream-Presse mitbekommt, oh, bei den Gamern, da geht's wieder ab mit den Spinnern und so weiter.
Ja, was ich halt da komisch finde, es sind halt ein paar dämliche Schreibfehler drin. Ja? Also, wo ich dann denke, ja, also, wo dann auch wieder so kommt, ja, wo ich dann diesen, wo Ubisoft, ja, wir haben hier halt so ein Redneck, der da irgendwas so, Gamers, the worst thing you did in all of this was to challenge, und challenge Challange geschrieben. Ja? Oder wenn dann ein Zitat von Voltaire genommen wird, dann, ich kenne keinen Voltaire, ich kenne einen Voltaire. Mm. Ja? Und dieses Zitat, das da jetzt zitiert wird, to learn who rules you, simply find out who's not being criticized. Das ist kein Zitat von Voltaire, das wird ihm fälschlicherweise zugeschrieben, ist aber, ich glaube, von einem rechtsnationalen Australier oder sowas. Ja,
vielleicht auf jeden Fall, dass zur Nazi-Zeit jemand das auch schon benutzt hat.
Naja, also es ist auf jeden Fall, es ist voller merkwürdiger, also auch so viele Ausrufezeichen. Also entweder hat derjenige, der das geschrieben hat, wirklich was an der Klatsche, also so richtig, ja, oder es ist halt ein PR-Stunt. Ganz unabhängig davon, Far Cry 5, ich meine, ich habe die letzten Spiele nicht groß beachtet. Ich habe Far Cry 1 gespielt, Far Cry 2 habe ich übergangen, Far Cry 3 habe ich dann gespielt und das fand ich auch ganz gut, obwohl es ein bisschen langgezogen war, aber 4 dann nicht mehr. Und das 5er, das reizt mich jetzt, genau wegen diesem Thema. Ich finde das so aktuell, ja, und es hat ja doch, also wo man sicher sein kann, wenn man so auf Twitter oder so mal ein bisschen rumsucht, da gibt es ja wirklich Leute, die das kritisieren, wo ich auch glaube, ja, die kommen aus einer Ecke, die das wirklich nicht gut finden, dass da Amerika so ein bisschen kritisiert wird oder so Kulte, die da drin sind, gerade die Weißen, die da kritisiert werden.
Trump vor allem Fehler.
Genau, dieses Trump-America, das da vielleicht so, wir kennen ja das Spiel noch nicht. Ja. Wir wissen ja auch nicht, vielleicht ist es ja auch nur so dieser GTA-Effekt, man wäre gern Scorsese, aber es ist doch nur Michael Bay. Mhm. Ja. Das kann ja alles drin sein, aber ich finde das vom Thema ganz interessant, wobei man halt auch sagen, Far Cry hatte ja schon die letzten drei Spiele. Es ging ja immer so um Religion, als wo man mit Religion Massen beeinflusst oder manipuliert. Da finde ich jetzt ganz interessant, dass sie da so eine Richtung entdeckt haben, ich will es jetzt nicht so eine, so wiederkehrende Motive und sowas entdeckt haben, wo sie dann in verschiedenen Kulturkreisen das behandeln. Da finde ich es ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, also ob sie da wirklich so ein serious, ob das ernsthaft da, was da aus, ob sie's, oder ob sie es einfach nur interessant finden, weil sie merken, das ist eine Masche, die sich bezahlt gemacht
also
hat.
Ich, in einem Punkt stimme ich dazu, es ist das erste Far Cry, für mich sogar das allererste Far Cry Vollpreis, also Volltitel, der für mich überhaupt irgendwie interessant ist. Ich habe noch keinen einzigen Far Cry Titel wirklich aktiv mal gespielt, richtig langsam, immer nur so angezockt, und das liegt erstens daran, dass ich einfach nicht so viel Interesse an First-Person-Ballerei habe. Zweitens haben mich die waren halt die Storys auch immer so völlig Banane, ne? Also irgendwo stürzt dein Flugzeug ab oder dein Schiff geht kaputt und plötzlich musst du dich durch die halbe Welt metzeln. Also ich habe auch keinen Bock, stundenlang Leute einfach nur umzubringen. Ja, dann halt auch die letzten jetzt nicht so vom Setting her, hat mich jetzt auch nicht so, das war eher so dieses Fetischisieren von exotischen Ländern, weißt du, also guck mal, wie es bei den anderen so läuft, das ist total interessant, aber die sind ja total, die in Afrika und so, ne? Also das hat mich nie gereizt, jetzt würde es mich thematisch reizen, aber ich habe natürlich dieselben dieselben Befürchtungen, sage ich mal, dass es tatsächlich nur eine Masche ist, um jetzt zum, also, weil, ich meine, auf der einen Seite ist super, dass es ein großes AAA-Franchise gibt und einen Entwickler und einen Publisher, die zu Zeiten von Trump so ein Thema auch wirklich aufgreifen. Das ist, egal wie viel jetzt an der Petition dran ist oder nicht, es ist ein Risiko, meiner Meinung nach, thematisch sowas zu machen. Deswegen finde ich es super und ich finde es wichtig und ich finde es gut. Aber was sie jetzt daraus machen werden, ist halt echt die große Frage, weil also es kann halt tatsächlich sein, dass es eher so dieses GTA-like wird und das Ganze nur der Aufhänger ist und am Ende erzählen sie dieselbe Geschichte wie fünfmal vorher. Und
Da kurz einhaken. Der Produzent wurde ja interviewt, was ihn dazu gereizt hat. Er sagt halt, und das macht mir so ein bisschen Angst, dass sie dem Spieler das schon überlassen wollen, wie er es spielen will. Will er jetzt diese Story verfolgen und wirklich gegen diesen Kult kämpfen oder will er einfach nur loslaufen und Spaß haben? Ja, also losballern. Und also das, was halt auch so bei GTA drin ist, egal wie ernsthaft die Prämisse ist, also der Plot oder und so, es ist immer noch so ein, hat so ein bisschen so Spielplatz und so ein bisschen so, wird manchmal ein bisschen kindisch.
Aber das ist ja auch genau das, was der eine Panelist gesagt hat, der zum Bühl, ne? Ein Punkt, warum Spiele oder Games eben so und anders sind als andere Medien, ist, dass wir immer die Wahl haben. Und das ist halt dann auch die Wahl, die wir haben. Die Frage ist halt, wie man am Ende als SpielerInnen davon damit irgendwie konfrontiert wird mit seiner Wahl. Also wenn ich jetzt sage, mir ist der Kult egal und ich baller nur rum, ob es dann irgendwann auch ein, ich sag jetzt mal ganz platt, also bitte das nicht wörtlich nehmen, aber ein dementsprechendes Ende gibt von der Story. Oder, ne, also, wie weit hat meine Wahl Auswirkungen? Ein bisschen so, also ganz simpel machen das ja so Spiele wie Bioshock und so und Prey, dass je nachdem, wie du spielst, hast du dann am Ende eine andere Cutscene. Ne? Das ist die einfachste Art und Weise, das zu machen, aber die Frage ist halt, hat Far Cry sowas dann überhaupt? Also, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass man, weil du meintest, du hast ja jetzt ein bisschen Sorge, dass man als spielende Person da auch völlig andere Richtungen gehen kann. Ich finde es okay, wenn man, aber dann muss irgendwas Korrespondierendes in der Spielewelt passieren, ne? Also, das wäre dann für mich der logische Schluss. Wenn da nichts passiert, dann ist es halt tatsächlich bloß dieses Aufgesetzte von dem Thema, aber dann doch nicht konsequent in irgendeine Richtung gegangen. Und das ist ja das, was ich in den letzten Monaten und so oder sogar schon länger sage. Ich wünsche mir einfach Konsequenz von Spielen. Das heißt nicht, dass es immer in eine Richtung gehen muss, die mir gefällt. Aber wenn ein Spiel eine gewisse Richtung eingeht, dann soll es halt auch konsequent durchziehen und nicht mit angezogener Handbremse oder kurz vor knapp nochmal alles umdrehen oder offen lassen. Also, das wäre mir
wichtig. Ja, da hast du halt wieder das Problem, die gibt's ja kaum, diese Spiele, die das machen. Da hast du halt wieder das Problem, dass du ein riesen Franchise hast, das so 5 bis 6 Millionen Exemplare verkaufen soll. Das heißt, du musst es ziemlich vielen Spielern recht machen. Das Problem hast du auch im Film im Grunde genommen, dass die Filme ja auch, oder ein Film, dass der so am Ende vielleicht doch nochmal so glatt gebügelt wird. Ich sag mal Get Out, den Film, der eigentlich ein super Film ist, ja, bis es in dem, ich verrate das jetzt einfach mal, wer jetzt Get Out noch nicht gesehen hat, nicht zuhören.
Spoiler,
bum, 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 bum. Wie er dann fliehen kann. Eigentlich, das ist eigentlich, also ich fand, dass diese Flucht, die hat mich so ein bisschen an Brazil erinnert, diese Traumsequenz am Ende von Brazil, dass er da doch noch rauskommt. Oder da gibt es auch noch andere Beispiele, du kannst dann The Purge nehmen, gerade so, also der dritte Teil, wo es dann doch irgendwie doch noch gut ausgeht. Ja? Und es gibt wenige Filme, wenige Spiele, die das machen. Und das ist eine Gratwanderung. Und andererseits hast du ja beim Spiel, wenn man jetzt sagt, man lässt die Möglichkeit, dann hast du ja die Möglichkeit, du lässt es mal gut enden, so dieses totale Happy End, alles super toll und so weiter. Oder du machst es jetzt wie bitte so ein bisschen in Bioshock angedeutet, wo du ja auch so quasi so als, naja, ich sag jetzt nicht Hitler, aber so als so ein halber Böser enden kannst, ja, weil du sehr skrupellos vorgegangen bist in dem Ganzen, ja. Das wird sicherlich bei Far Cry.
Konsequenz kann aber ja auch heißen, dass du, egal wie du dich im Spiel verhältst oder wie du dich am Ende entscheidest, eigentlich keinen Einfluss hast. Das kann ja auch konsequent sein.
Wie in Spec Ops.
Zum Beispiel.
Spec Ops hat ja das wurde ja auch dafür kritisiert, dass es der ja eigentlich nur so Entscheidungen vorgaukelt. Spec Ops The Line hat ja so mehrere Sachen gehabt, wo du dich entscheiden konntest, geht es jetzt in die Richtung oder rettest du den oder so, wo sich dann am Ende mehr oder weniger rausgestellt hat, die eine Lösung war halt nur, ich sage es mal bewusst, anders scheiße als die andere.
Ja, weil es manchmal im Leben Situationen gibt, wo du keine, wo du nur zwischen Scheiße und Scheiße wählen kannst.
Ja, es ist halt auch, wie du Geschichten erzählst. Weißt du, eine gute Geschichte erzählst du normalerweise so, da weißt du, vom Anfang bis zum Ende ist das so eine schöne, klare Linie. Mhm. Da weiß der Autor, der bringt dich von dem einen Ende zum anderen, weil er genau das aussagen will, weil er diese Botschaft hat, weil er dir das so verklickern will. Mhm. Ja, was wollte uns der Regisseur, der Drehbuchautor damit sagen? Und das ist halt so ein bisschen immer das Problem bei Spielen, dass es da so viele Nebenquests, sag ich mal, gibt, die dich da ablenken, die dich von dem Pfad da ablenken. Das ist die Frage, das ist die Gefahr gerade bei diesen Open-World-Spielen, wo ich halt immer so denke, ja, Open-World ist im Prinzip ein gutes, als Spielprinzip, wenn du jetzt nur dieses Spielprinzip nimmst, ist eine gute Idee. Du kannst das Spiel ziehen, du kannst da jetzt aus wirtschaftlicher, marktwirtschaftlicher Sicht, kannst du da noch DLCs, kannst du da noch, was weiß ich, da noch reinbringen, um das Spielerlebnis noch zu erweitern, Games as Service und so weiter, ja. Aber wenn du von dem Spiel so als Medium ausgehst, dass dir irgendwie eine Botschaft vermitteln soll, ja, dass dir irgendwas wie es halt ein Kunstmedium eigentlich macht. Ja? Ein Kunstmedium ist ja einfach nicht nur dieses, einfach nur ein schönes Bild oder sowas oder irgendeine Spanne. Jedes Kunstmedium oder jedes Kunstwerk hat eine Botschaft, die es dir vermitteln will. Ja? Und da hast du halt da bei Spielen das Problem, dass man da vielleicht zu viel den Spielern überlässt, dass man da weggeht von der Autorenschaft. Und das ist halt bei Open World schwierig. Und bei Far Cry, ja, ist eine große Frage. Ich finde das Thema, das Hintergrundszenario sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich finde es, wie gesagt, super, dass sie das mit reinbringen, dass sie so einen aktuellen politischen Bezug haben. Und ich finde, das dürfen auch andere diesem Beispiel folgen und da was draus machen. Denn ich sag mal so, es gibt halt da auch nicht nur die eine Geschichte oder die eine Sichtweise. Also man kann das natürlich jetzt, ne, Far Cry ist ja ein Shooter. Das heißt, da werden die Probleme mit Waffengewalt gelöst. Man kann aber dieses Thema des White Supremacist, Right Wing, Extremist, wie man es auch immer nennen möchte, auch mit einem, könnte man ja auch mit anderen Genres, ne? Du kannst daraus einen Plattformpuzzler machen, du kannst daraus einen Walking Simulator machen, du kannst daraus ein Point-and-Click-Adventure machen, was auch immer, ne? Ein Horror, Survival, irgendwas, ne? So, ist alles möglich. Und ich denke mal, wenn jetzt so ein großer Titel wie Far Cry sich diesem Thema annimmt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch anderen vielleicht größere oder auch mittlere und kleinere gibt, die dann sagen, hey, das probieren wir jetzt auch mal. Ich meine, im Indie-Bereich passiert das ja schon. Im Indie-Bereich ist es ja mittlerweile schon häufiger der Fall, dass solche Themen angesprochen werden. Aber die haben natürlich auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, nicht dieses Risiko, Millionen von Exemplaren verkaufen zu müssen. Ne?
Da sind keine 300 Mitarbeiter hinten dran, die ja irgendwo am Ende des Tages, wie man so schön sagt, bezahlt werden.
Ja, wir haben ja bei unserem Polycast mit In-Between Games zu All Walls Must Fall ja auch kurz über das Thema gesprochen. Das Risiko, politische oder ernsthafte Inhalte in Spielen zu vermitteln, geht immer auf Kosten des breiteren Publikums, ist so die Annahme. ich glaube ja, dass das eigentlich nicht so unbedingt ist. Man kann auch mit eben ernsthaften Themen breites Publikum ansprechen. Die Frage ist halt, wie bringst du es rüber? Und das wird halt jetzt die große Frage auch bei Far Cry sein.
Da ist es halt auch wieder schwierig, wie sieht das Spielerpublikum aus? Man hat sich ja auch in den letzten Jahren ein Spielerpublikum herangezüchtet, die halt eher so wirklich, wenn wir jetzt auf Far Cry 5 auf die Petitionen, oh, ich habe Petitionen gesagt, ich habe Petitionen gesagt, ja, dass die diese geschrieben haben, dass man das gar nicht mal so untypisch findet, dass man tatsächlich glaubt, dass Millionen oder zumindest Tausende, Hunderttausende von Spielern wirklich so denken. Da muss man sich wirklich so langsam auch neues Publikum ranzüchten. Ich hoffe halt, dass Far Cry 5 das hinkriegt, beziehungsweise das auch versucht.
Also man könnte ja auch sagen, die haben sich jetzt über die Jahre einfach so ein breites Publikum aufgebaut, dass sie jetzt eben die Politikbombe zünden können, um es mal ganz platt in der Metaphorenkiste, aus der Metaphernkiste das zu ziehen, dass sie halt jetzt sagen, okay, das neue Far Cry wird erstmal jeder kaufen, egal was draufsteht, und jetzt können wir die Inhalte reinbringen, die uns wichtig sind. Ist bei Ubisoft natürlich eher fragwürdig, ne? Also Ubisoft ist jetzt nicht bekannt dafür, die politischen Agenten irgendwo in ihren Spielen unterzubringen, egal wie. Also wir sind gespannt.
Harter Schnitt.
Naja, sag so viel,
Nicht so.
nach so viel Hardcore, Serious Talk muss mir jetzt auch mal ein bisschen was Leichtes kommen, oder?
Ja, nicht so bekannt wie Ubisoft ist der deutsche Publisher und Entwickler Dedelic aus Hamburg. Point-and-Click-Adventures kennt man sie, Deponia sehr erfolgreich, preisgekrönt, aber natürlich alles eine Nummer kleiner. Und die haben jetzt, beziehungsweise haben auch letzten Jahr so ein bisschen wie soll man sagen, so eine Initiative oder nochmal so einige Spiele ins Rollen gebracht, die vielleicht ganz interessant sind, die auch ganz anders sind als das, was man kennt. Und da kam jetzt ein Spiel raus. The Long Journey Home, ein Weltraumsimulator, so eine Mischung aus, ich sag mal, FTL, Indie, Roguelike, Star Control, Klassiker aus 90ern, ja. Wir hatten ja eben so ein bisschen über, ob sie es wirklich wollen, ob sie es können. Bei mir, ich habe es gespielt und bei mir ist so ein bisschen dieses gewollt, aber doch nicht so gekonnt. Rübergekommen.
Inwiefern? Also.
Ja, es ist jetzt, ich glaube, das Spiel scheitert ein bisschen so an den eigenen Ambitionen. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass es total schlecht
Also
ist. Ja? Also,
hat es dir Spaß gemacht, um beim Thema Spielspaß zu bleiben?
da ist jetzt so, da muss man ein bisschen ausholen, weil das Spiel kam ja jetzt am Ende Mai raus und jetzt nach ein paar Tagen ist sofort, haben sie einen neuen Spielmodus nachgeliefert, wo sie jetzt sagen, ja, das haben sie aufgrund der Spielerkritik gemacht, der das Spiel, der viele meiner Kritikpunkte vielleicht ein bisschen aufhebt. Der kam erst vor kurzem raus. Also im Grunde genommen ist es so, du strandest die Handlung. Kurz erklärt. Du sollst einfach nur mit deiner Crew neuen Hyperantrieb testen. Das geht natürlich schief und anstatt nur so ein paar tausend, was weiß ich, oder ein paar hundert Lichtjahre von der Erde entfernt aufzutauchen oder nur im Sonnensystem rumzugurken, landest du zigtausende Lichtjahre von der Erde entfernt. Und dann beginnt halt the long journey home, dass du wieder zurückfliegen musst und auf deinem Rückweg triffst du halt Aliens, die dir Sachen verkaufen, Aliens, mit denen du Handel abschließen kannst, die dir Aufträge geben. Du wirst in Konflikte reingezogen, es kann auch gekämpft werden und so. Und da, wenn man so in dem Spiel so relativ lange drin sitzt, glaubst du, wenn du so einen Run so erfolgreich durchziehst, da gibt der Entwickler an, das sind so 5 bis 6 Stunden, wenn alles gut läuft, dann lernst du halt auch das Universum, unterschiedliche Figuren und so weiter kennen. Deine Crew, die ist so handverlesen, die kannst du vorher aus, glaube ich, 10 Charakteren auswählen. alle unterschiedliche Fähigkeiten, was nachher beim Flug ganz interessant wird. Also, wen setzt du jetzt zum Beispiel für die Expedition auf dem Planeten ein? Ist das jetzt der Pilot, also der klassische Astronaut, oder die Archäologin, die vielleicht nicht so gut fliegen kann oder ein bisschen verletzlicher ist, aber dafür halt in den Ruinen mehr entdeckt und so weiter? Klingt gut, oder?
Ja.
Ja, denk mal auch. Und dann wird alles reduziert bei dem Spiel auf zwei simpelste Spielmechaniken. Und das ist Planeten anfliegen und Rohstoffe sammeln.
Oh, okay.
Das ist der Kern dieses Spiels. Jeder kann dir irgendwas an. Da können sie mir alles erzählen von dem ganz tollen Weltraum, den du zu erkunden hast, was dann irgendwann passiert. Nein, es geht alles darauf zurück. Und das ist jetzt so, wenn man es mal erklären kann, dieses Planeten anfliegen, ich will es jetzt nicht realistisch nennen, aber du fliegst halt mit deinem Raumschiff auf den Planeten drauf zu und dann musst du in die Umlaufbahn, in den Orbit eintreten. Und das heißt, du musst das so steuern, so entgegensteuern, dass du genau mit einer richtigen Geschwindigkeit da eintauchst und in den Planeten wirklich dann auch da landen
Wie
kannst, ja.
schwierig ist das? Also
Das wird ja viel kritisiert so. Also wenn ich jetzt mir diese Kritiken so durchlese, wo sie sagen, also das Spiel, es hat eine hohe Lernkurve und da musst du durch, aber wenn du das schaffst, dann ist das lohnend. Vom Anspruch her ist es für Leute, also wenn jetzt das Leute noch kennen, dieses Spiel, erinnert das ein bisschen an Elite. Dieses Docking-Manöver bei Elite. Ich weiß nicht, ob das. Kennst du das? Ah, okay. Das war vor deiner Zeit. Also bei Elite war es zum Beispiel so, du hattest am Anfang, bist ja auch durch den Weltraum geflogen, hast am Anfang nur ein kleines Schiff. Und du hast am Ende auch noch, also wenn du weitergespielt hast, hast du auch einen sogenannten Docking-Computer bekommen. Da, wenn da eine Raumstation kam, bist du nur in die Nähe geflogen, hast auf den Knopf gedrückt und du hast angedockt. Bis du die aber hattest, diesen Docking-Computer, musstest du an die Raumstation ranfliegen. Musstest den Eingang, also die suchen, der da ist. Ja? Und dann war es ja so, die haben sich ja gedreht, diese Raumstation. Und dann musstest du dich von deinem Tempo und vom Winkel genauso anpassen, dass du in diesen Schacht, in diesen Land, in die Landebucht reinfliegen konntest. Das hast du so ähnlich jetzt auch in dem neuen Elite Dangerous. Das ist auch so ähnlich. Aber das hat schon ein bisschen erfordert. Du musst es am Anfang üben. Und ich bin da etliche Male, ich kann mich noch erinnern, gegen die Raumstation geknallt und so weiter. Und das war ärgerlich, weil es ist ja nichts passiert. Du warst nicht unter Druck gewesen und so. Aber irgendwann hat es halt geklappt, ja. Und dann wurde es irgendwann langweilig. Ja, du hast bis halt da rangeflogen, ja, okay, bumm, bisschen korrigiert und rein. Docking-Computer, alles super nachher. Und du hast nachher noch andere Sachen gehabt bei dem Spiel, ja, was du machen musst. Das war dann der Kampf bei Elite jetzt da, diese Piraten jagen oder was weiß ich alles, was jetzt auch in Elite Dangerous, das ich übrigens jedem ans Herz legen will, der gerne so Weltraumsimulationen mag. Aber du hattest genug zu gehabt, Handel und so weiter, ja, aufzubauen, ja, Schiffe, neue Schiffe zu kaufen und so. Und da ist es halt auch, die Schwierigkeit ist ähnlich. Du brauchst am Anfang ein bisschen, bis du das kapiert hast, vom Winkel daran zu fliegen, wie du dann Gegenschub gibst, damit du deine Flugbahn verändern kannst. Und dann hast du es aber irgendwann. Wenn du es ein paar Mal ausprobiert hast, geht das. Das ist halt ein bisschen schwieriger, wenn es kleinere Planeten sind, ja, weil die Umlaufbahn logischerweise kleiner ist, ja, als bei größeren Planeten. Aber das kriegt man halt irgendwann relativ. Also ich habe es relativ schnell rausgekriegt. Am Anfang bist du vielleicht noch auf den Planeten geknallt, ja. Also gegengeknallt, dann war dein Raumschiff gleich ein bisschen kaputt, was generell ein Problem war bei dem Spiel. Manchmal haben sich deine Crewmitglieder verletzt oder es ist irgendwas aus Verschleißgründen. Ich meine, du hast gerade einen Sprung gemacht, ja, und dann ist aus Verschleißgründen irgendwas kaputt gegangen an dem Schiff. Und wenn du das nicht schnell reparierst, dann ist auch schnell die Reise zu Ende. Ja, dann ist deine Landekapsel kaputt, dann kannst du nicht mehr Rohstoffe sammeln. Ich komme gleich zum Rohstoffe sammeln. Dann ist dein Crewmitglied auch vielleicht gestorben, weil es vergiftet war oder irgend
Also
sowas.
der
Und
Frustlevel
wie
ist
ist
sehr hoch.
Ja, dann ist dann dieses Roguelike-Prinzip, dann ist es halt vorbei. Du hast zwar, es gab dann beim Release gab es zwei Modi. Das eine war wirklich dieses Roguelike-Prinzip, da war wirklich alles sofort vorbei. Und dann gab es noch diesen Abenteurer-Modus, der hat dir halt erlaubt, ein bisschen zurückzuspulen, dass du vielleicht den letzten Fehler noch korrigieren kannst. Aber es gab keine, nicht mehrere Spielstände, wo du sagen kannst, okay, ich hätte nicht in diesen Sektor fliegen sollen und so weiter. Wobei das natürlich auch wieder relativ ist, dass es zufallsgeneriert. Da weißt du auch nicht, wo du landest. Und wenn du dann irgendwie gerade am Anfang, und ich meine jetzt so, nachdem du eine Stunde gespielt hast und dann landest du mitten in so quasi ein Piratennest und du hast noch keine Waffen großartig, dann ist das Spiel vorbei. Ja, also da, dann ist es vorbei, da kannst du auch nichts gegen machen. Das ist das Problem mit diesem zufallsgenerierten, das ist wenig. In meinen Augen, das ist halt dann wenig Game Design, ja. Das ist dann alles mal so ein bisschen auf Zufall überlassen, was dann passiert, anstelle, dass das dann so langsam aufgebaut wird, dass du eher mal mit leichteren Sachen anfängst und dann mal ein bisschen was ausprobieren kannst, ja. Aber wie gesagt, kommen wir nochmal zurück zu, wir kommen da gleich nochmal, wie das da weitergeht. Aber das Raum, Planeten anfliegen in die Umlaufbahn und dann kannst du landen. Und dieses Landen ist so wie, wenn jemand das noch kennt, Lunar Lander, sagt das
Das
jemand da?
sagt mir
Also,
was.
ja, das ist, glaube ich, ein relativ bekanntes Spielprinzip. Du hast eine zweidimensionale Planetenlandschaft und dann hast du deinen Lander, der dann also quasi landet und natürlich gegen Gravitation, gegen Winde, gegen Stürme, gegen Erdbeben ankämpfen muss. Jeder Planet hat eine unterschiedliche Gravitation. Manche sind stark, manche sind weniger stark. Und du musst halt Schub, gegensteuern und musst Plätze finden, wo du nach Rohstoffen sammeln
Okay.
kannst. Das sind Mineralien, das sind Metalle und das sind Wasserstoff, die für jede unterschiedliche Sache stehen. Mit Metallen kannst du deine Schiffshülle reparieren, mit diesen Gasen kannst du deinen Treibstoff wieder auffüllen und mit den Mineralien kannst du deinen Hyperraumsprungantrieb auffüllen. Ja?
Okay.
Das ist aber auch dann schon das, was du, ich sag mal, 90% des Spiels machst. Ja? Du musst ja, um weiterzukommen, musst du ständig deine Rohstoffe auffüllen, weil dein Treibstoff geht dir schnell aus. Du bist schnell, irgendwo geht irgendwas kaputt, das du dann reparieren musst. Das ist am Anfang, wenn es nur die Außenhülle ist, ist es ja okay, dann kannst du das wirklich mit den Metallen machen, aber irgendwann geht dann was kaputt am Bohrer der Landekapsel. Dann musst du diesen ersetzen. Dazu musst du halt aber zu einer Schiffswerft fliegen. Die siehst du zwar dann relativ früh, aber dann musst du erstmal Kohle haben, um da hinzukommen. Um diese Kohle zu haben, musst du Handel betreiben, das heißt, du brauchst Rohstoffe. Und dann musst du erstmal Rohstoffe, Planeten finden, wo du wirklich drauf landen kannst. Das ist nicht so, dass du sagen kannst, ah ja, dieser Planet, der sieht so gut, da kann ich drauf landen. Ich bin gerade etliche Male bin ich rumgeflogen und habe keinen Planeten gefunden, auf den ich landen konnte, weil die Gravitation zu stark war. Da konnte ich am Anfang, es gibt nachher so Upgrades, wo du dann deinen Lander mit einer, wie sagt man, ich sag's jetzt mal ganz untechnisch, ich weiß auch nicht, ob es auch wirklich so da heißt, der halt die Gravitation ein bisschen dir angepasst hat, wo es ein bisschen leichter fiel. Aber das kannst du dir halt am Anfang überhaupt nicht leisten. Es ist nicht so, dass du bei dem Spiel sofort dass du mit Kohle da gleich losfliegst, ja. Die musst du dir erstmal verdienen und dann ist halt Glückssache, ob du einen relativ leichten Auftrag von so einem Alien hast, wo du einfach nur irgendjemanden transportieren musst, einen Sklaven transportieren, zum Beispiel, ja. Oder sowas. Oder dass du auf eine Alienrasse triffst, die dir was schenkt, die dir gleich einen Tank schenkt oder sowas. Das ist halt alles Glückssache am Anfang, ja. Und ich bin jetzt so jemand, ich würde gern dieses Universum kennenlernen. Ich finde diese Prämisse, diesen Ausgang, also diese Idee gut, dass ich dann andere Länder, dieses Star Control, ja, also dass ich mit Aliens treffe, dass ich mit denen irgendwie kommunizieren kann, das finde ich toll. Aber dieses Spiel lässt dich ja gar nicht so weit kommen. Ja, und Weil gerade dieses Landen, also das ist einerseits frustrierend aus mehreren Gründen, also dieses Rohstoffe sammeln. Einerseits ist es so, dass dann wenn du dann mal einen Planeten gefunden hast und es klappt alles okay, aber manchmal ist diese Bohrstelle an einem Abhang. Dann kannst du da gar nicht landen. Dann rutschst du ständig ab. Ja? Es gibt keine Möglichkeit, da zu landen. Da kannst du nicht gegensteuern oder so. Du musst fest auf dem Boden stehen, um zu bohren. Oder andere Sachen. Ich habe gesagt, das ist so in 2D, so dass es von der so horizontal wie so ein Side-Scroller, ja, dass du es so siehst. Also Lunar Lander, ja. Manchmal ist es aber so, dass das so ein bisschen auf so Pseudo-3D-Ebene ist. Und dann willst du da landen und dann ist halt von dieser Pseudo-3D ist da irgendwie ein Berg dazwischen. Ja, wo deine Landestelle verdeckt wird und du siehst das nicht, wo du richtig landen musst. Ja, das, wo ich auch sage, ja, das ist zufallsgeneriert, aber das ist mir zu viel zufallsgeneriert. Ja, also ich hätte mir jetzt gewünscht, wenn ich dieses Universum erkunden soll, wenn das so das Spielprinzip, und das finde ich ja das Tolle, wie in Star Control oder so, oder auch in Elite oder so ist, dass ich auch das darf. Ja? Und das ist jetzt möglich. Die haben nämlich jetzt einen neuen Modus eingeführt. Einen Story-Modus. Der das viel leichter macht von Anfang an. Dass du, also leicht nicht, dieses Landen auf dem Planeten ist immer noch, also da musst du schon ein bisschen Geschicklichkeitstest, das musst du hinkriegen. Ja? Aber ich habe jetzt wenigstens die Möglichkeit, andere Aliens wirklich kennenzulernen, dieses zu erkunden, diese Story, die da drin versteckt ist, zu entdecken. Anstatt mich darüber aufzuregen, dass ich jetzt schon irgendwo wieder, dass mein Treibstoff aus ist, ich lande in irgendeinem System, wo die Strahlung viel zu hoch ist und in 10 Sekunden eine halbe Crew an Verbrennungen leidet, die ich nicht heilen kann, weil ich zwar zu einer interplanetaren Expedition aufgebrochen bin, aber keine Medikamente dabei hatte. Ja? Oder so. Warum gibt's kein Crafting zum Beispiel? Das habe ich mir auch gefragt. Warum habe ich nicht 5 oder 4 hochintelligente Experten an Bord, Wissenschaftler, die sich nicht hinsetzen können und einfach Medikamente basteln können? Ja? Warum geht das nicht? Und jetzt in diesem Story-Modus, da ist es zumindest so, dass ich weiterkomme. Was es natürlich nicht ändert, ist die Tatsache, dass es halt immer noch sehr simpel ist. Ich muss die Planeten anfliegen, und ich muss dann Rohstoffe sammeln. Das ist das Prinzip. Darauf baut sich alles auf. Und das andere drumherum ist ganz nett. So im Stichwort Visual Novel oder vielleicht fast so. Wobei das nicht so unterschiedliche Kameraperspektiven oder so hat, ja. Aber es ändert nichts an diesem sehr simplen Spielprinzip, das da drin ist.
Schade.
Und das ist halt, finde ich auch sehr
Ja,
schade.
also ich hatte eine erste Präsentation von dem Spiel auf der Gamescom letztes Jahr. Da hat man noch nicht viel gesehen, da waren die noch nicht besonders weit. Und ich hatte aber schon eigentlich damals so mir aufgeschrieben, hör, da kannst das macht eigentlich, könnte eigentlich Lust, also da habe ich Lust drauf, schaue ich mir mal an. Und jetzt, wo du das so sagst, muss ich ehrlicherweise gestehen, habe ich nicht mehr so viel Bock drauf.
Na, das Problem ist vielleicht auch ein bisschen, die haben das ja als Vollpreistitel
Ach
mehr oder
so,
weniger
okay, wow.
anvisiert. Das ist ein 40-Euro-Spiel. Ja, also auf PC, PlayStation 4 weiß ich nicht und Xbox One, ob die jetzt schon draußen sind, die Versionen, da weiß ich nicht genau, wie viel die kosten. Ich glaube, ich Download-Titel auf der Konsole oder so. Aber wenn ich 40 € für so ein Spiel ausgebe, ich glaube, wenn die das so auf dem 15 €, 20 € Bereich und vielleicht nicht ganz so groß trompetet hätten, wir machen hier die große Story, wir machen die große Space Opera. Dann wäre das wesentlich sympathischer, aber so gehst du dahin und erwartest wirklich so Star Control, Elite, FTL, jetzt gut, das ist das Roguelike-Prinzip, aber ich glaube, dieses Spiel macht auch ein bisschen dieses Zufallsgenerierte und das Roguelike ein bisschen kaputt.
Okay.
Ich will, wenn ich so ein Weltraumspiel habe, in der mit einer Story, ja, dann will ich auch diese Story erleben können. Und das soll mir nicht durch Zufall
Ja,
kaputt
das
gemacht
stimmt
werden.
leider. Das ist bei Roguelike ja das große Problem, dass du, wenn der, ich sag mal, Zufallsgenerator-Algorithmus so weitläufig eingestellt ist, dass alles plötzlich möglich sein kann, dann ist halt die Fehlerquote auch relativ hoch, dass genau sowas eintritt, dass eben so viele negative Momente gleichzeitig auftauchen, wo du als Spielende überhaupt keine Chance hast, egal wie gut du vorbereitet bist, dass du das sind einfach so unfaire Sachen, die dann durch den Algorithmus, durch die Generierung auftauchen und das ist natürlich extrem frustrierend. Wenn das jetzt so ein kleineres Spiel wäre, ich hätte jetzt nämlich auch gedacht, so wie du es sagst, ja, das ist mal so ein nettes Spiel, was man nebenher spielen kann oder vielleicht mal an einem Nachmittag durchspielen kann oder so, keine Ahnung, so 3, 4 Stunden oder was. Hast du ja auch gesagt, am Anfang die Spielzeit ist jetzt nicht so lang angesetzt gewesen.
Also es hat schon in dem Sinn, wenn du damit klarkommst, mit den ganzen Kritikpunkten, es gibt ja auch Leute, die das loben. GameStar hat 85% gegeben. Polygon.com hat 5 nur
Oh,
gegeben.
das ist aber, das geht
Also,
aber wirklich
ja,
weit auseinander.
und nee, es geht noch weiter auseinander. Wenn du dir auf Metacritic anguckst, dann hast du halt wirklich oben GameStar 85% und dann hast du irgendwie, ich kenne die andere Seite nicht, irgendwas mit 40%. Ja, und es hat sich irgendwie auf 66 oder so eingependelt, so als im Schnitt. Aber das spaltet schon die Geister.
Okay, aber es ist interessant, dass es doch jetzt auch einige, also GameStar sind ja vielleicht jetzt nicht die einzigen dann, wenn es bei 66 sich eingependelt hat, die das Spiel doch ganz gut finden. Also vielleicht ist
Naja,
es doch einfach sehr stark Geschmackssache.
das kann durchaus sein, dass es Geschmackssache ist, aber ich glaube, wenn man es jetzt wirklich, also ich finde schon, dass ich es relativ objektiv beobachtet habe, also
Ja, klar,
beurteilt
das
habe,
daran wollte ich ja jetzt nicht zweifeln,
weil
aber
mir fehlt die Abwechslung, mir fehlt die
okay.
Abwechslung in diesem Spiel.
Okay. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also vielleicht sagt uns ja irgendjemand unserer Hörerschaft da was dazu.
Das wäre total falsch
Ja,
gewesen.
also ob du vielleicht irgendwo den Reiz nicht erkannt hast oder irgendwas übersehen hast oder durch den Story-Mode jetzt doch alles besser ist. Bin gespannt.
Also es ist halt oft auch so, was ich so ein bisschen bemerkt habe, dass wenn deutsche Spiele so rauskommen, dass die auch von, also GameStar oder so, dass die grundsätzlich immer ein bisschen höher bewerten als in anderen Ländern oder so. Vielleicht ist da so ein bisschen so
Der
Lokalpatriotismus
Heimatbonus.
dabei. Der Heimatbonus. Gut, egal. Also ich fand es jetzt okay. Ich sag noch ein okay,
Aber
ja, so ein
zu teuer.
langgezogenes
Aber für okay
okay.
ist zu teuer.
Für okay ist es definitiv zu teuer. Diesen Story-Modus muss ich noch ein bisschen ausführlicher testen. Ich kann es ihm auf jeden Fall, jeder, der das Spiel hat, der sollte und enttäuscht war, der sollte diesen Story-Modus auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Wie gesagt, aber es ändert halt letztendlich nichts an dem einfachen, simplen Spielprinzip.
Ja, okay. Ja,
Drei
hat mich jetzt
Themen.
nicht so mitgerissen zum Schluss. Jetzt hatte ich gehofft, ich kriege noch ein schönes, leichtes Spiel, womit ich die ganzen politischen Themen einfach mal politische Themen sein lassen kann und mich gut unterhalte, aber dann muss ich doch wieder zurück zu Tekken 7.
Tekken 7, gute Überleitung, aber für ein anderes Thema, für einen anderen Podcast, für einen anderen Polycast. Weil wir sind jetzt hier am Ende angelangt. Wir haben jetzt ersten zwei Drittel, die waren sehr ernst. Es ging um Serious Games, es ging um Politik in Spielen, es ging um Gamergater, es ging um die Frage, dürfen Spiele das, können Spiele das, wie ernsthaft dürfen Spiele sein, dürfen ernste Spiele Spaß machen? Und am Ende sind wir in den Weltraum
Und haben dort auch keine
geflogen.
Antworten gekriegt.
Und haben auch dort keine Antworten gefunden. Ja, im Weltraum hört dich niemand, weiß ich nicht. Okay, ja, wir sind am Ende angekommen. Wir hoffen, euch hat unser Polycast, genauer gesagt, unsere neue Ausgabe Polyverse gut gefallen. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von The Long Journey Home? Was haltet ihr von der Frage, dürfen Spiele auch ernste Themen wie Religion, wie Politik behandeln? Wir würden uns freuen, wenn ihr dazu etwas in unserem Kommentarbereich schreiben würdet. Ich danke dir, Lara, dass
Na
du da
klar,
warst.
danke dir.
Und ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören bei einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.